Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im EM-Viertelfinalspiel Spanien gegen Deutschland steht es in der Verlängerung 1:1. Später mehr dazu. Wir schauen zunächst auf die Innenpolitik. Der Haushaltsentwurf für 2025 steht. Erleichtert präsentierten Bundeskanzler Scholz, sein Vize Habeck und Finanzminister Lindner heute die Eckdaten. Die Verhandlungen seien hart gewesen, räumte Scholz ein, aber die Ampel habe Kompromisse gefunden. 2025 sind Gesamtausgaben von 481 Milliarden Euro vorgesehen, davon 57 Milliarden Euro an Investitionen, unter anderem um die Wirtschaft anzukurbeln. Außerdem sind neue Kredite in Höhe von 44 Milliarden Euro geplant. Damit wird die Schuldenbremse eingehalten.
Die Dreierspitze der Ampel, Seite an Seite. Für manche ist dieses Bild die eigentliche Nachricht des Tages. Nach 23 Runden und 80 Stunden Verhandeln steht der Haushalt und die Koalition steht auch noch. Es gab keine Alternative, meint Scholz.
Die Nerven zu verlieren, hinzuschmeißen, vor der Verantwortung wegzulaufen. Dafür hätte ich als Bundeskanzler keinerlei Verständnis in dieser Zeit und die Bürgerinnen und Bürger schon zweimal nicht.
Mit dem Haushalt soll es auch einen Wachstumsturbo geben. Firmen sollen Investitionen schneller abschreiben können. Überstunden werden steuerlich belohnt. Das Bürgergeld kann Jobverweigerern direkt um ein Drittel gekürzt werden. Und die FDP sieht ihre Forderung erfüllt. Die Schuldenbremse soll eingehalten werden.
Das hier waren nicht Haushaltsberatungen. Wir haben uns neu der gemeinsamen Grundlagen unseres Regierungshandelns verständigt.
Ein Ampelaus abgewendet, auch der Grünen-Minister zufrieden. Das Wachstumspaket stärkt erneuerbare Energien. Für Elektrodienstwagen etwa gibt es Sonderabschreibungen. Kindergeld und Kinderzuschlag sollen um je 5 Euro erhöht werden.
Wirtschaft, Klima, Kinder, das ist für mich der Dreiklang, der den Haushalt und die Begleitbeschlüsse zusammenfasst.
Im Ampellager Zuspruch, aber auch Zähneknirschen. Die SPD-Fraktion betont, bei der Schuldenbremse bleibe die Erklärung einer Notlage für sie sehr wohl auf der Agenda. Die Atempause für die Ampel sei wohl kurz, denkt die Union.
Dies alles reicht aus für einen Burgfrieden einer erschöpften Koalition für wenige Tage. Schon mit dem Kabinettsbeschluss wird der Dissens wieder offen zutage treten.
Hier atmen sie auf. Sie haben sich noch mal zusammengerauft. Am 17. Juli soll ihre Einigung durchs Kabinett gehen. Nach der Sommerpause muss der Kompromiss im Parlament die Hürde nehmen.
Markus Pfeiß in Berlin. Und wieder hat es lange gedauert, bis der Kompromiss stand. Was bedeutet das denn jetzt für die künftige Zusammenarbeit in der Ampel?
Naja, die Einigung, die zeigt, der Überlebenswille ist zumindest noch da. Statt die Brocken hinzuwerfen, will die Ampel weitermachen. Auch weil man findet, in Europa stürzen derzeit schon genug Regierungen bei vorgezogenen Neuwahlen. In den Niederlanden, in Großbritannien und wohl auch in Frankreich. Deswegen also heute Operation Haushalt in letzter Minute. Und man kann sich schon verwundert die Augen reiben. Denn in den vergangenen Wochen war ja immer von einem massiven Sparhaushalt die Rede. Doch wo genau jetzt richtig viel gekürzt wird, ist nicht ersichtlich. Im Gegenteil, es gibt sogar mehr Kindergeld, Investitionen, dazu Steuerentlastung von 23 Milliarden Euro und trotzdem bleibt die Schuldenbremse unverändert. Wie geht sowas? Zum einen, indem wirklich keine Reserven mehr im Haushalt sind. Alles ist auf Kante genäht, nichts darf schiefgehen. Zum anderen hofft die Regierung auf ein wieder stärkeres Wirtschaftswachstum und damit dann hoffentlich auf höhere Einnahmen. Und für die Bundeswehr gilt vereinfacht gesagt, kaufe jetzt, bezahle später. Heute überwiegt die Erleichterung, doch der kritische Blick in die Details dürfte noch kommen bei den Haushaltsberatungen im Herbst.
Danke, Markus Pfeiß in Berlin. Er ist der neue Hausherr in Downing Street No. 10 in London. Der 61-jährige Keir Starmer ist von heute an britischer Premierminister. Seine sozialdemokratische Labour-Partei hat die Parlamentswahl deutlich gewonnen. Die bisher regierenden Konservativen hingegen fuhren das schlechteste Wahlergebnis der Geschichte ein. Starmer versprach einen Neustart für das Land. Seine Regierung werde mit Taten statt Worten überzeugen.
Parteifreunde feiern den Erdrutschsieg. Die ersten Schritte als neuer Premierminister sind für Keir Starmer ein Bad in der Menge. Mit einer absoluten Mehrheit kann er regieren, die ersten Worte aber an diejenigen, die ihn nicht gewählt haben. Wenn ich Sie heute frage, ob Sie glauben, dass Großbritannien für Ihre Kinder besser sein wird, werden viele Nein sagen. Meine Regierung wird jeden Tag kämpfen, bis auch Sie daran glauben. Es ist eine bewusste Geste. Starmer, der offiziell von König Charles den Auftrag zur Regierungsbildung erhält, möchte das gespaltene und gebeutelte Land schnellstmöglich wieder vereinen. Der abgewählte Rishi Sunak hat da den Regierungssitz bereits geräumt, abgewatscht für die vielen Skandale und das heruntergewirtschaftete Land. Ich möchte allen sagen, es tut mir aufrichtig leid. Nach 14 Jahren konservativer Regierung, zuletzt unter Sunak, steht Großbritannien nun vor einem Neuanfang. Die Staatskassen sind allerdings leer, die Briten leiden unter hohen Kosten für Lebensmittel und Mieten. Arzttermine sind nur schwer zu bekommen. Die Leute erwarten jetzt schnell Verbesserungen. Die neue Regierung wirkt vernünftig, das brauchen wir jetzt. Und ich finde es gut, dass sie an jeden denken wollen. Zu den Besonderheiten des britischen Wahlsystems gehört es, dass Keir Starmer mit einer absoluten Mehrheit regieren kann, obwohl nur ein Drittel der Briten ihn gewählt hat. Viele werden seine Zeit in 10 Downing Street daher auch kritisch beobachten.
Annette Dittert in London, was ist von der neuen britischen Regierung zu erwarten?
Ja, innenpolitisch muss Starmer jetzt vor allem liefern. Er hat versprochen, das wirtschaftlich angeschlagene Land wieder aufzubauen, hat aber im Wahlkampf nicht verraten, wie er das finanzieren will. Und da muss er nun konkreter werden, denn Keir Starmer hat diese Wahl nicht gewonnen, weil die Briten so besonders begeistert von ihm waren, sondern weil sie die Tories nach den Jahren des Brexit-Chaos so schnell wie möglich loswerden wollten. Und das heißt, er muss jetzt sehr bald erste Erfolge präsentieren, sonst ist das mit der Aufbruchstimmung ganz schnell wieder vorbei. Und außenpolitisch, da hat Starmer sich festgelegt, dass er den Brexit nicht rückabwickeln will. Die gute Nachricht aber ist, es wird eine klare Wiederannäherung geben an die EU und auch an Deutschland, vor allem zunächst in der Sicherheitspolitik. Das hat Labour bereits erklärt und das mit einem möglicherweise schon ersten Besuch in Berlin, vielleicht sogar schon in diesem Sommer im August. Und sein allererster Auftritt auf der internationalen Bühne, der wird schon nächste Woche Mittwoch losgehen bei dem großen NATO-Gipfel in Washington. Und da wird Keir Starmer versuchen, sein Land wieder als das zu präsentieren, was es einmal war, als ein pragmatischer und verlässlicher Partner in Europa und der Welt.
Vielen Dank, Annette Dittert. Ungarn hat erst Anfang der Woche die EU-Ratspräsidentschaft übernommen und schon sorgt Ministerpräsident Orbán für Gesprächsstoff. Nach seinem Besuch in Kiew ist er heute überraschend zu Gesprächen mit Russlands Präsident Putin nach Moskau gereist. Bei einer anschließenden Pressekonferenz sagte Orbán, er sehe die Ratspräsidentschaft seines Landes als Friedensmission. EU und NATO übten scharfe Kritik. Orbán vertrete in Moskau nur Ungarn, nicht die Bündnisse. Ina Ruck in Moskau, was wurde bei dem Besuch genau besprochen?
Naja, allein diese gemeinsame Pressekonferenz ist schon bemerkenswert, weil ja Präsident Putin unter internationalem Haftbefehl steht und gemeinsame Auftritte mit ihm eigentlich als No-Go gelten für europäische Politiker. In dieser Pressekonferenz haben wir erfahren, dass es um die Ukraine ging. Putin hatte erneut Gelegenheit zu sagen, er sei bereit für Frieden, aber zu seinen Bedingungen. Allenfalls könne man über Nuancen reden, was auch immer das heißt. Und Orbán hat gesagt, er verstehe die kommenden 6 Monate als seine Friedensmission. Damit meint er die ungarische Ratspräsidentschaft, die aber ja gar nicht eine Außenvertretung der EU vorsieht. Das Ganze wurde noch mal eine draufgesetzt, indem der Kreml sagte, das Treffen habe auf Initiative von Orbán stattgefunden. Das Ganze wirkte so, als würden Putin und Orbán hier sich einen Spaß daraus machen, die EU zu provozieren.
Danke, Ina Ruck in Moskau. Fragen wir in Brüssel nach. Tina Hassel, wie sind die Reaktionen auf Orbáns Moskau-Besuch?
Nun, in der EU ist man entsprechend stinksauer über diesen unabgestimmten Besuch und vor allem darüber, dass Orbán das Ganze als Friedensmission inszeniert, ohne dafür aber ein Mandat zu haben. Entsprechend hart fallen die Reaktionen aus. Ratspräsident Michel, der eigentlich zuständig wäre, stellt klar, dass Russland der Aggressor sei und die Ukraine das Opfer. Kanzler Scholz betont, Orbán spreche nicht für die EU. Andere Regierungschefs sprechen von einem unverantwortlichen und illoyalen Verhalten und Kommissionspräsidentin von der Leyen kritisiert, nur Einheit und Entschlossenheit könnten Putin aufhalten. Aber genau die torpediert ja der ungarische Präsident mit seinem Solo-Trip. Als Reaktion will die Kommission jetzt so schnell nicht zum Antrittsbesuch nach Ungarn reisen. Das macht man eigentlich, wenn ein Mitgliedstaat neu übernimmt. Also man kann sagen, schon ein Eklat am Tag 5 der ungarischen Ratspräsidentschaft. Und für die nächsten 6 Monate verheißt das mit Sicherheit nichts Gutes.
Danke, Tina Hassel in Brüssel. Letzte Runde bei der Präsidentschaftswahl im Iran. Nach der heutigen Stichwahl entscheidet sich, wer Nachfolger von Ebrahim Raisi wird. Er war im Mai bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Beworben haben sich der als gemäßigt geltende Kandidat Pezeshkian, er will Reformen im Land, und der konservative Hardliner Jalili, er gehört zum engsten religiösen Machtzirkel im Iran.
Traditionell läutet Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei den Wahltag mit der Abgabe seiner Stimme ein. Nach der historisch niedrigen Wahlbeteiligung von offiziell 40% vergangene Woche hofft er in der Stichwahl auf eine größere Teilnahme. Ich habe gehört, dass der Enthusiasmus der Leute und das Interesse diesmal etwas größer ist als beim letzten Mal. Ich hoffe, das stimmt. Nicht zu wählen, im Iran ist das für viele längst ein Protest gegen das System. Vor allem junge Menschen können mit den streng islamischen Vorschriften nichts anfangen. Sie sehnen sich nach Freiheiten. Zudem kritisieren viele Iraner die Vorauswahl der Kandidaten durch das System, was bislang kaum Raum für Veränderungen ließ. Zu wählen bewirkt keinen Unterschied, es ist am Ende immer gleich. Es werden ein paar Versprechen abgegeben, die dann nicht erfüllt werden. Ins Rennen geht Saeed Jalili, ein Hardliner, der zum engsten Machtzirkel von Ayatollah Khamenei gehört. Er gilt als glühender Verfechter der Islamischen Revolution von 1979. Sein Gegner ist Massoud Pezeshkian, ein Konservativer aus dem moderaten Lager. Er holte im ersten Wahlgang die meisten Stimmen. Sein Versprechen, mehr Öffnung nach außen und nach innen. So kritisierte er das repressive Vorgehen der Sittenwächter gegen Frauen. Bei einigen im Land weckt das Hoffnung. Ich hoffe, dass die Versprechen gehalten werden. Ich bin heute nur mit der Hoffnung auf Veränderung gekommen. Die Wahllokale sollen noch bis in den späten Abend hinein geöffnet bleiben. Ergebnisse werden morgen im Laufe des Tages erwartet.
Und nochmal zum Fußball im Spiel zwischen Deutschland und Spanien. In Stuttgart steht es weiter 1:1. Tim Diekmann, wie ist die Stimmung?
Die Stimmung ist wirklich zum Zerreißen. Es ist ein Nervenkrimi auf dem Bildschirm im Stadion und auch hier in Stuttgart auf dem Schlossplatz beim Fanfest mit 30.000 Fans. Hier wird wirklich jeder Versuch frenetisch bejubelt. Es ist auch so ein bisschen, dass die Masse hier aufgewacht ist. Nach dem Tor von Spanien in der zweiten Halbzeit ist ja bis zur 89. Minute, bis zum Ausgleich, lange nichts passiert. Es gab einige Torchancen, aber man hat schon so ein bisschen gespürt, die Menschen hier, ja, sie waren schon fast ein bisschen ernüchtert, sie wurden immer ruhiger. Und als dann in der 89. Minute das Ausgleichstor geschossen wurde, da ist die Masse hier wirklich aufgewacht, hat an die Stimmung von heute Vormittag, heute Mittag angeknüpft. Da haben hier schon DJs aufgelegt. David Garrett, der Violinist, hat hier gespielt, quasi in der Masse. Und es war wirklich schon eine meisterliche Stimmung. Und ja, jetzt heißt es 15 Minuten noch durchstehen. Ich kann mir vorstellen, dass viele hoffen, dass es nicht ins Elfmeterschießen geht. Aber die Stimmung hier auf dem Schlossplatz in Stuttgart, großartig. Man versucht wirklich auch von hier die Mannschaft 5 Kilometer Luftlinie entfernt im Stadion nach vorne zu peitschen.
Vielen Dank, Tim Diekmann in Stuttgart. Die UEFA hat 2 umstrittene Spielergesten sanktioniert. Sie sperrte den türkischen Nationalspieler Demiral für die nächsten 2 Spiele. Er hatte beim Achtelfinale gegen Österreich den Wolfsgruß gezeigt, das verbotene Handzeichen der rechtsextremen Grauen Wölfe. Für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt wurde die Spielsperre des englischen Nationalspielers Jude Bellingham. Er hatte sich nach einem Tor im Achtelfinale gegen die Slowakei öffentlich in den Schritt gefasst. Jetzt muss er 30.000 Euro Strafe zahlen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 6. Juli.
Die Kaltfront eines Tiefs über der Nordsee überquert uns mit teilweise kräftigen Schauern und Gewittern. Im Norden gibt's heute noch dichte Wolken und gebietsweise etwas Regen, sonst oft sternenklar. Morgen breiten sich von Westen teilweise kräftige Schauer und Gewitter aus. Im Osten und Südosten beginnt der Tag sonnig, aber am Nachmittag entwickeln sich auch dort heftige Schauer und Gewitter lokal mit Unwettergefahr. Richtung Nordwesten wird es währenddessen wieder sonniger. Im Ruhrgebiet heute Nacht milde 17, im Oberpfälzer Wald knapp unter 10 Grad. An der Nordsee und in der Eifel morgen unter 20, im Osten teilweise über 30 Grad. Am Sonntag im Südosten noch teilweise kräftiger Regen, im Nordwesten Schauer und einzelne Gewitter, sonst bei Wolken und Sonne meist trocken. Die neue Woche beginnt überwiegend freundlich und es wird wieder deutlich wärmer.
In den Tagesthemen gegen 23 Uhr fragt Helge Fuest Vizekanzler Habeck, wie nah die Ampel während der 80-stündigen Haushaltsverhandlungen ihrem Scheitern war und ohne Mandat Viktor Orbáns selbsternannte Friedensmission in Moskau. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.